Vater im Himmel, du bist der einzige, wahre, lebendige Gott, der König aller Könige und Herr aller Herren. Und wir beugen uns vor deiner Majestät und wir danken dir, dass wir durch deinen Sohn Jesus Zutritt haben zu deinem Thron, dass wir Zutritt haben in diese lebendige Gemeinschaft mit dir. Und wir danken dir auch dafür, dass du mit deinem Wort uns begleitest, dass auf unserem Weg ein Licht ist, dem wir folgen können, dass dein Wort eine Nahrung ist, die uns auch erfüllt, uns sättigt. Und wir bitten dich, dass du uns auch heute von deinem lebendigen Brot austeilst. Amen. Gut, ihr Lieben, ich möchte aus dem ersten Buch der Könige, aus dem 18. Kapitel eine Stelle vorlesen. Das ist das Ende der Geschichte von dem Gottesurteil auf dem Karmel. Nämlich die Geschichte von dem Gebet des Elia um Regen. Ich lese von 1. Könige 18, die Verse 41 bis 46. Und Elia, der Prophet Elia, sagte zu Ahab: Geh hinauf, iss und trink, denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Da ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken, Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Und er sagte zu seinem Diener: Geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte: Es ist nichts da. Und er sagte: Geh wieder hin. Und so tat er es 7-mal. Und es geschah beim 7. Mal, da sagte er: Siehe, eine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer herauf. Da sagte Elia: Geh hinauf, sag zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein starker Regen. Bis daher. Das ist eine sehr bekannte Geschichte über das Gebet des Elia um den Regen. Und es ist wichtig, einfach auch kurz einzubetten, diese Geschichte in den Zusammenhang, in dem sie steht. Es geht hier in dieser Geschichte um ein Gericht. Das ist eine Wirklichkeit. Das ist eine echte Wirklichkeit. Gott richtet. Und er hat sein Volk oft gerichtet. Und dieses Gericht zur Zeit des König Ahab, der einer der Könige war, die am schlechtesten wegkommen in der Erzählung, in den Königenbüchern, weil er mit seiner Frau Isebel zusammen, die aus einem anderen Volk stammte, eben zugelassen hat, dass hier in dem Nordreich Israel wirklicher Götzendienst geschah, vor allem durch die Götter des Baal. Und da wirklich ganz Israel oder ein großer Teil von Israel abgefallen ist. Und da tritt der Elia auf. Das ist das erste Auftreten der Elia, wo es heißt: Und da geschah das Wort des Herrn zu Elia. Und er sprach zu dem König Ahab: So wahr der Herr lebt, so wird es in diesen Jahren weder Tau noch Regen geben, bis ich es anders sage. Das ist ein interessantes Wort. So beginnt diese Geschichte mit dem Regen. Denn es ging ja in Israel um diese große Auseinandersetzung: Wer ist Gott? Sind es die Baalsgötter, die Aschera-Götter, welche auch immer? Oder ist es der lebendige Gott Israels? Und für das Land Israel zeigte sich das auch, daran die Gunst Gottes, dass es regnet. Sie waren angewiesen darauf, dass es regnet. Wer ist der Gott, der Regen gibt? Wer ist der Gott, der Regen zurückhält? Das ist der Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Und Gott hatte vor, über ein Gericht Israel zu der neuen Hinwendung zu ihm selbst zu führen, durch ein Gericht. Das ist hier sehr, sehr schön zu sehen, was Gericht im Alten Testament bedeutet. Wir haben am Samstag vor einer Woche ja ausführlich über dieses Thema geredet, was Gericht bedeutet im Zusammenhang mit Israel, im Zusammenhang mit unserem Leben und im Vergleich zu dem Thema Verwerfung, Verdammnis. Gericht und Verwerfung und Verdammnis sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und die muss man immer auseinanderhalten. Das ist hier sehr, sehr schön zu sehen. Also, die Folge davon war, von diesem Wort, das über Ahab und Israel ging, dass es mehrere Jahre nicht regnete. Und auch kein Tau in der Früh da war, auf den ja Israel auch angewiesen war, in den Zeiten, wo es normalerweise nicht regnet, in den Sommermonaten. Und dann geht die Geschichte weiter, dass dann ein neues Wort an den Elia erging. Und dieses Wort heißt, geh hin, mache dich auf, geh hin und zeige dich wieder dem Ahab. Denn ich will es regnen lassen. Ihr Lieben, das war ein interessantes Wort, zeige dich dem Ahab, weil aus dem ganzen Zusammenhang wissen wir ja, dass nachdem der Elia dieses Gerichtswort ausgesprochen hat, es wird nicht regnen, hat der König Ahab ihn gesucht. Er hat den Propheten Elia gesucht, wie eine Stecknadel im Heuhaufen, weil er ihn umbringen wollte. Er hat sogar mit den umliegenden Königen ein Bündnis geschlossen. Wenn er irgendwo auftaucht, liefert ihn mir aus. Also er war seines Lebens bedroht. Und jetzt sagt Gott zu ihm, geh hin zum Ahab, aus seinem Versteck heraus. Und auf dem Weg, da betrifft er dann, ihr kennt diese Geschichte, den Propheten Obadja. Und er ist ganz erstaunt, wie er den Elia in Israel sieht. Und er sagt zu Elia auch, sagt zum Obadja, ich muss zum König gehen und geh du hin zu ihm. Der Obadja war ja am Hofe des Königs und sag ihm, dass ich kommen werde. Und der Obadja reagiert völlig verstört und sagt, bist du verrückt? Das sind jetzt meine Worte, ja. Ich soll zum König gehen und ihm sagen, dass du kommst. Weißt du denn nicht, dass du gesucht wirst? Das ist höchst gefährlich für mich selber. Aber der Ahab lässt nicht nach und so geht Obadja. Übrigens, der hat ja 100 Propheten versteckt in zwei Höhlen. 50 da und 50 dort vor dem Untergang und vor dem Todesurteil des Ahab. Da gab es ja auch andere Propheten, nicht nur den Elia. Also der lebte sowieso schon gefährlich. Nun, er ging hin und Elia begegnet dann dem Ahab. Und nun kennen wir die Geschichte, die ich jetzt nicht erzähle, nämlich wo Elia zum Ahab sagt, versammle ganz Israel auf dem Karmel. Und der Ahab tut es und dann kommt es zu diesem unglaublichen Gottesurteil auf dem Karmel. Und dieses Gottesurteil auf dem Karmel, ihr wisst ja, wo die ganzen Baalspriester einen Altar bauen sollten und auch Elia einen Altar und dann haben sie Opfer drauf gegeben. Und welcher Gott mit Feuer antwortet, ohne dass Menschen das Feuer gelegt haben, welcher Gott mit Feuer antwortet, der ist der lebendige Gott. Und ihr kennt die Geschichte dann, wie die Baalspriester da beten und wie dann einmal dann zum Schluss der Elia betet und Feuer kommt vom Himmel. Ihr Lieben, das ist für mich sehr interessant. Diese Geschichte von dem Gottesurteil auf dem Karmel ist am Ende einer Gerichtszeit. Mit diesem Gottesurteil auf dem Karmel leitet Gott eine Zeit des Erbarmens ein. Aber diese Zeit des Erbarmens, also diese Zeit, dass der Regen wiederkommt, der Gnade Gottes geht hindurch, durch einen Prozess, wo Israel Buße tut. Denn das Ergebnis von dem Gottes auf dem Karmel war, und als sie das sahen, heißt es, also wieder das Feuer vom Himmel fiel und auch das Wasser verzehrte, nicht nur das Opfer, da fielen sie auf den Boden und riefen laut, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Also Jahwe, der Gott Israels ist Gott. Und die Folge davon, dass sie umkehrten, war, dass der Regen kommen konnte. Aber was für mich das Besondere war, ist, dass hier Gott selber die Buße seines Volkes hervorgerufen hat. Er hat nicht einfach gewartet, bis durch irgendwelche Zufälle sich Israel wieder sozusagen sich beugte vor seinem lebendigen Gott, sondern er hat ein außergewöhnliches Ereignis, ein Wunder vor den Augen des ganzen Volkes getan. Das heißt, er selber hat das inszeniert, um dem Volk eine wunderbare Chance zu geben, Buße zu tun. Er wollte, dass Israel Buße tut. Er war verantwortlich letztlich, dass sie wirklich Buße getan haben. So ist Gott. Das ist eine sehr interessante Sache. Und das zeigt auch sozusagen, dass Gott immer wieder, auch in der Geschichte Israels, es immer wieder sichtbar wird, dass er über das Volk gerichtet hat, weil sie Böses getan haben, weil sie abgefallen sind. Aber dass das Gericht nie bedeutete, dass er das Volk für immer verdammt. Immer nur erschüttert, damit es zurückkehrt. Gericht hat immer den Ausblick, dass es zu einem Zeitpunkt dann wieder übergeht in die Gnade Gottes. Und das ist wichtig, auch wenn wir das für uns so erleben, manchmal Zeiten, wo wir empfinden, das ist wie eine Erschütterung. Sagen wir jetzt nicht Gericht, sondern einfach Erschütterung in unserem Leben. Dann ist das nicht etwas, was Gott zulässt, damit wir verurteilt uns vorkommen oder verlassen vorkommen, sondern manchmal ist es wie eine Erschütterung, die uns aufmerksam machen soll auf den Prozess der Umkehr, der neuen Hinwendung zu Gott. Und so ist es auch hier. Gott selber führt zur Umkehr. Ist das nicht toll? Er lässt uns nicht einfach in unseren Sünden, auch wenn wir gar nie selber Sündenerkenntnis hätten, sondern er inszeniert Dinge, die uns deutlich machen, die uns die Möglichkeit geben, die es uns leichter machen, wirklich Buße zu tun. Ich meine, so ein Gottesurteil, so ein Ereignis, wie es da auf dem Karmel war, das ist ja unvorstellbar, also für uns, die wir so etwas nicht erlebt haben. Und das ist wirklich eine Sache, wo es dem Volk vor Augen geführt wurde, wer ist der lebendige Gott und von welchem Gott sind sie abgefallen. Also eine schönere Erschütterung am Ende dieser Zeit geht's ja gar nicht, ein schöneres Möglichkeit. Und so hat Israel Buße getan. Und daraufhin heißt es, da ging das Wort des Herrn wieder an Elia. Und das Wort des Herrn war, geh hin zu Ahab. Denn ich höre das Geräusch des Rauschens von Regen, so ist es wörtlich übersetzt. Denn ich höre das Geräusch des Rauschens des Regens. Und das sagt er dem Ahab. Und er sagt dem Ahab, geh hinauf da auf den Berg, denn ich höre, iss und trink und so weiter. Wahrscheinlich war da so ein kleiner Ort, wo er sich auch laben konnte. Und dieses Wort leitet nun den Übergang von dem Gericht in die Zeit der Gnade ein. Er hört das Geräusch des Rauschens des Regens. Ihr Lieben, drehen wir das Ganze jetzt ein wenig in eine andere Richtung. Und das ist eigentlich das, worüber ich sprechen möchte. Es geht hier um Verheißung. Es geht hier um das Reden Gottes und wie sich dieses Reden Gottes erfüllt und entfaltet. Es ist sehr, sehr interessant, wie der Prophet Elia zuerst das Wort bekommt, dass er zum Elia gehen soll und sagen soll, das und das und das, denn ich werde wieder regnen lassen. Das ist so, wie wenn es übertragen auf unsere Situation heißen könnte, ich möchte Erweckung geben in eurem Ort, in eurer Stadt, in eurem Land. Es wird regnen. Und Regnen ist ein Bild für das Ausgießen des Heiligen Geistes, natürlich jetzt auch im Bild gesagt. Und die ganze Sache von dem Anfang an, wo der Prophet das erste Mal sein Wort gibt, es wird regnen, beginnt es nicht gleich zu regnen. Der Ausgangspunkt, wo eine Verheißung ausgeht, ist nicht immer der Punkt, wo auch die Verheißung gleich in irgendeiner Weise in die Wege geleitet wird. Es dauert. Denn nachdem er gesagt hat, es wird regnen, dann kommt erst das Gottesurteil. Versteht ihr? Er hat schon vorher gesagt, es wird regnen, dann kam das Gottesurteil und dann nach dem Gottesurteil heißt es, ich höre das Rauschen, das Geräusch des Rauschens des Regens. Aber das war das zweite Mal, wo diese Verheißung ausgesprochen wird. Das erste Mal war vor dem Gottesurteil. Das heißt, es gibt da von Anfang an, und das wissen wir ja aus eigener Erfahrung, Wege, Prozesse, wie vom Aussprechen, ersten Aussprechen einer Verheißung Gottes in unser Leben, in unsere Gemeinde, über eine Stadt und was auch immer man das jetzt ausdehnen kann, ist es ein Prozess, der läuft. Und manchmal ist der erste Schritt, in den wir hineingeführt werden, nachdem eine Verheißung ausgesprochen wird, Buße. Gott legt großen Wert darauf, dass Verheißungen in Erfüllung gehen durch Buße. Weil manchmal ja auch das Zurückhalten von Verheißungen etwas zu tun hat mit Sünde. Und darum ist es oft ein erster Schritt, nicht immer, aber oft ein erster Schritt, dass Gott uns, wenn er uns etwas verheißt, etwas sehr Starkes verheißt, dass er dann auch unser Herz zuerst einmal irgendwie uns zeigt, wie wir dran sind. Und er hilft uns dabei, das ist das Schöne. Er hat es ja inszeniert, dieses Gottesurteil, das konnte ja sich niemand ausdenken. Er hat es dann ja leicht gemacht. Und so ist es auch uns, es braucht nur unsere Bereitschaft. Es brauchte die Bereitschaft des Volkes, auf den Karmel zu gehen und sich dort einzulassen auf das, was dort geschehen würde. Sie haben es ja nicht gewusst im Vorhinein, was dort geschieht. Aber das bedeutet das auch für uns, diese Bereitschaft, dass wir, wenn Gott etwas hervorbringen möchte, was er verheißen hat, dass das auch oft begleitet ist mit Buße. Nicht immer, das kommt darauf an, welche Situation. Ich möchte nur sagen, von dieser Geschichte her ergibt sich da ein Beispiel in diese Richtung. Ein Bußvorgang, der dazu führt, dass sozusagen diese Verheißung dann auch wirklich in der Weise in Erfüllung gehen kann, wie sich das Gott gedacht hat. Und nach der Buße, wie nun der Prophet dieses Wort bekommt, ich höre schon das Geräusch des Rauschens von Regen, ist sozusagen die zweite Ankündigung, dass es nun schon näher bevorsteht, die Erfüllung dieser Verheißung. Und nun ist interessant die Reaktion des Elia. Als Elia dieses Wort hört, ich höre schon das Rauschen, da setzt er sich nicht auch einfach auf den Karmel, weil Gott hat gesagt, geh hinauf auf den ganz oben, auf die Spitze des Karmels, da setzt er sich nicht einfach hin und wartet auf den Regen, sondern er ist äußerst aktiv. Er wird äußerst aktiv, indem er nun diesen Prozess, der nun vor seinen Augen sich abspielen soll, dass Regen kommt, dass er den begleitet mit Gebet. Und ihr Lieben, da liegt ein Geheimnis, das wir alle wissen, aber trotzdem ist es eine Sache, wo wir einiges lernen können von dem, wie der Elia es hier tut. Wenn Gott etwas sagt, was er tun möchte, dann lehnen wir uns nicht zurück in den Lehnstuhl und sagen, okay, Herr, jetzt warten wir, was du tust. Sondern dann beginnt eine äußerst aktive Periode in unserem Leben, die in erster Linie zusammenhängt mit Gebet. Ihr Lieben, es ist eine der besten Beispiele in der ganzen Bibel, wie sozusagen Verheißungen mit Gebet verbunden sind und sozusagen durch das Gebet in einer Weise begleitet werden, dass man sieht, Gott möchte eine Mitarbeit von uns, damit das, was er verheißen hat, auch wirklich durchbrechen kann. Es ist nicht eine Passivität, sondern das ist höchste Aktion und Aktivität. Nur der Schwerpunkt in dem, was nun zum Durchbrechen der Verheißung führt, ist nicht unser Tun, sondern unser Gebet. Das heißt nicht, dass da kein Tun dabei ist. Aber es ist wichtig, dass wir innerlich verstehen, worum es geht. Wenn der Herr etwas verheißen hat, dann ist das Erste, das Oberste und das Wichtigste, dass wir es von diesem Zeitpunkt an mit Gebet begleiten. Und es wirklich zum Obersten machen. Und das zeigt sich hier auch bei dem Elia, denn ich glaube, dass es nicht zufällig ist, dass man gerade bei diesem Gebet nun den Elia schildert, beschreibt, in welcher Körperhaltung er hier betet. Normalerweise wird das nicht beschrieben, dann heißt es einfach, er betete. Ja, und an was er betete. Aber wie er betete, das war offensichtlich von der Beschreibung her in einer hockenden Stellung, wo er seinen Kopf zwischen die Knie genommen hat. Das ist eine ungewöhnliche Haltung. Aber ich glaube, weil sie beschrieben ist, drückt sie auch etwas aus. Diese Körperhaltung, die der Prophet hier einnimmt, ist zugleich ein Bild für die Art und Weise seiner Herzenseinstellung in diesem Gebet. Nun, es wird ja nicht beschrieben, warum er es gerade so macht. Also muss man es deuten. Und jede Deutung ist eine Deutung. Habt ihr gehört? Jede Deutung ist eine Deutung, weil es eben so nicht beschrieben ist. Es wird beschrieben, dass er es so gemacht hat, aber nicht, warum er es so gemacht hat. Aber es gibt natürlich zwei gute Möglichkeiten, dies auszulegen. Und ich glaube, da sind wir absolut nicht falsch, wenn wir in diese Richtung denken und das auch als ein Bild nehmen für uns. Zunächst einmal wäre diese Körperhaltung eine Körperhaltung von äußerster Konzentration. Der Elia konzentriert sich, ohne dass er von etwas anderem abgelenkt werden kann, durch diese Körperhaltung, wo er sozusagen seinen Kopf zwischen die Beine legt, ist es eine Sammlung und Konzentration auf sein Gebet und auf das, was er nun hervorrufen möchte im Gebet. Das ist für mich ein großes Bild, wo ich sehe, wenn Gott spricht, dass er etwas tut, dann wäre das die richtige Reaktion. Dass wir nämlich von unserem Herzen her mit größter Konzentration, ohne Ablenkung von anderen Dingen, diese Sache, die er verheißen hat, hervorbeten. Das ist eben der Unterschied zu dem, dass er sich einfach auf den Gipfel des Berges hockt und so ein bisschen auf das Meer hinausschaut und so davor sich da so hinträumt. Nein, das tut er nicht. Also sich zurücklehnen in den Lehnstuhl, wie wir sagen würden. Sondern es ist für ihn höchste Konzentration auf das, was Gott gesprochen hat. Und ihr Lieben, da liegt ein Punkt, wo wir ja selber immer wieder auch sehen und erleben, ja, das gelingt uns vielleicht in der ersten Phase, wenn irgendwie Gott was gesprochen hat über unser Leben oder auch als Gemeinde, dann sind wir wirklich mit voller Konzentration, ohne dass wir uns ablenken lassen, dabei im Gebet das voranzutragen. Aber dann vergeht die Zeit. Und diese Konzentration lässt nach durch den Alltag. Ihr Lieben, der Alltag ist eben oft das Geschehen in unserem Leben, das oft die Konzentration auf gewisse Dinge schwerer macht. Ihr Lieben, das Begleiten einer Verheißung vom Ergehen bis zu dem Erfüllen ist nie ein Spaziergang. Ist immer höchste Herausforderung. Und das ist wichtig, dass wir das auch verstehen, weil wir oft sehr bequem sind in der Erwartung, wie Gott manche Dinge erfüllt. Also für mich ist das ein Bild, in dem uns gezeigt wird, dass es darum geht, jetzt wirklich, weil Gott gesprochen hat. Und wenn Gott spricht, dann ist es immer was Wichtiges, dann ist es nichts Zweitrangiges, Drittrangiges. Wenn er schon eine Verheißung gibt, dann ist es ja etwas ganz Entscheidendes. Und dann ist es auch wert, dass wir uns im Gebet und vor allem im Gebet darauf konzentrieren. Die Frage, wie stark konzentrieren wir uns auf die Verheißungen, die uns gegeben sind, als Einzelne und auch als Gemeinde oder in welchem Zusammenhang auch immer. Diese Konzentration darauf. Und wie oft erlahmt diese Konzentration durch andere Dinge. Vor allem, wenn es darum geht, dass wir nicht gleich die Erfüllung sehen. Und das Zweite, was dieses Bild zum Ausdruck bringen könnte, ist, das ist ja auch eine Körperhaltung einer gebärenden Frau. Es gibt sie heute noch, aber war natürlich auch damals eine der gebräuchlichsten Formen, in der hockenden Stellung zu gebären. Und dann wird sozusagen dieses Gebet, das der Elias da äußert, man könnte es dann nennen ein gebärendes Gebet. Das heißt, dieses Beten ist eben die Begleitung einer Geburt. Und die Begleitung einer Geburt geschieht mit Wehen. Und Wehen sind nicht ein Spaziergang. Wehen sind etwas äußerst Heftiges. Ein Geburtsvorgang ist wahrscheinlich das intensivste Erleben einer Mutter, wenn sie ein Kind gebärt in ihrem ganzen Leben. Etwas Intensiveres kann man sich ja gar nicht vorstellen als einen Geburtsvorgang. Nun, ihr Lieben, die Wehen, die helfen, dass das Kind herausgepresst wird. Die Wehen produzieren nicht das Kind. Das ist Gottes Sache, ja? Die Wehen sind nur die Begleitung. So wie die Wehen sind das Gebet, mit denen wir sozusagen Gott helfen, unter Anführungszeichen, weil er uns damit hineinnehmen möchte, dass das, was hier nun als Ergebnis herauskommen soll, auch herausgedrückt wird, herausgepresst wird, herausgeformt wird. Ihr Lieben, das ist ein wunderschönes Bild. Eine gebärende Frau, das ist natürlich für die Frau nicht sehr angenehm, ja, aber das Bild an sich ist etwas Wunderbares zu sehen, das Gebet so etwas darstellt in unserem Leben. Und damit kommen wir auch weg von diesen Allerweltsgebeten. Versteht ihr, die sind für Gott nicht so interessant, wenn es gibt so viele Gebete, die wir halt so irgendwie langweilig und so immer wiederkehrend und ohne viel nachzudenken vor dem Herrn bringen. Das Entscheidende ist, dass wir wissen, was hat Gott gesprochen. Das ist jetzt schon einmal ein wichtiger Punkt. Denn manchmal glauben wir, er hat gesprochen oder er hat nicht gesprochen. Dann gebären wir Wind. Manchmal haben wir große Intensität, etwas hervorzurufen, weil wir glauben, Gott hat es gesagt, aber es kommt nur Wind. Weil Gott nicht gesprochen hat, weil er gar kein Baby produziert hat. Aber wir pressen es heraus. Also das ist sehr wichtig zu unterscheiden, ja? Das Erste ist, wir müssen wissen, dass Gott gesprochen hat.
Es muss sich bestätigt haben, geprüft sein auch, dass wir wirklich uns darauf konzentrieren. Aber wenn das der Fall ist und wir mehr und mehr eine innere Gewissheit haben, ja, das war von Gott, dann dürfen wir uns wie eine Gebärende benehmen in unserem Gebet. Und das heißt, mit höchster Intensität beten. Das erste Bild, also von der Konzentration, ist eben, dass wir mit höchster Konzentration, also konzentriert auf das, nicht auf 100.000 Sachen, sondern konzentriert auf das, was Gott gesprochen hat. Und gebären heißt, dass es mit einer unglaublichen Intensität, das ist wieder ein zweiter Aspekt, Konzentration auf etwas und